Und dann ganz konkret wurde es, als ich gemerkt habe, oh, mein Bürojob, das ist echt so ein bisschen Durchhaltestrategie inzwischen. Wie schaffe ich das noch bis zum Ruhestand? Und hatte mir überlegt, ich könnte ja, wenn ich dann im Ruhestand bin, so war zunächst meine Idee, dann Freiwilligenarbeit im Ausland machen.
Willkommen zurück hier im Podcast der wilden Talente Wild Talents. Mein Name ist Irma und in der heutigen Folge habe ich die wundervolle Claudia zu Gast. Und Claudia ist für mich wirklich ein ganz tolles Beispiel dafür, warum es niemals zu spät ist, seine tierischen Träume zu leben. Und ja, Claudia wollte schon von Kind auf Tierärztin werden, hat sich damals aber aus diversen Gründen dagegen entschieden, ist dann letzten Endes in einem Bürojob gelandet und sie erzählt, wie sie ihre Leidenschaft für Tiere und Natur auch bisher neben dem Bürojob ausgelebt hat, nimmt uns mit auf ihre Reise nach Südafrika als Freiwilligenhelferin und ja, ich hoffe, du fühlst dich ganz inspiriert von ihrer Geschichte und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören.
Ja, herzlich willkommen, liebe Claudia. Schön, dass du da bist. Ich freue mich total, dass ich dich für meinen Podcast gewinnen konnte. Wir wollen ja heute auch über das Thema Freiwilligenarbeit im Ausland sprechen. Und ich weiß ja, dass du in Afrika warst. Und bevor wir jetzt ins warme Land reisen zu den Tieren, würde ich dich einfach mal bitten, du darfst dich jetzt kurz vorstellen. Wer bist du? Was machst du so?
Ja, also ich bin Claudia. Ich bin 58. Lebe in Mainz, in einem recht schönen Gebiet, wo es sehr grün ist. Also ich habe eine ganz kleine Hütte nur, aber ganz viel Grün drumherum. Im Moment bin ich noch im Arbeitsleben bei einer Fernsehanstalt hier in Mainz, im Personalmanagement tätig. Aber ich würde sagen, ich bin so in den letzten Zügen. Also ich strebe an, in 2, 2,5 Jahren in die Freistellung zu gehen. Ja, um dann mehr Zeit zu haben für das, was mich eigentlich begeistert. Ich habe 2 Söhne, 2 Erwachsene, also 21 und 31, die sind aus dem Haus. Und insofern habe ich jetzt eigentlich, ja, habe ich eigentlich Freiheit, sofern der Job dann mal weniger Zeit kostet. Das ist so, ja, meine Perspektive dann in die Zukunft. Aber im Moment noch im Arbeitsleben, Teilzeit zwar, aber noch in einem Bereich, wo ich, ja, würde sagen, meine Sicherheit gut bedienen kann, das Geld verdiene, was ich brauche, um auch meine Reisen zu finanzieren. Aber es ist nicht mein Traumberuf, das muss ich ganz klar sagen.
Ja. Was wäre denn dein Traumberuf oder was war früher? Ich weiß, dass du auch ein ganz großes Herz für die Tiere und für die Natur hast.
Ja.
Und im Gespräch hatten wir auch darüber gesprochen, dass du eigentlich schon immer was mit Tieren machen wolltest.
Ja, eigentlich wollte ich Tierärztin werden, wie so viele wahrscheinlich auch. Das fing schon recht früh an. Naja, so genau kann ich es nicht mehr festmachen, aber so die Tierleidenschaft ist eigentlich da, seit ich erinnere die Kindergartenzeit. Also Ursprung war eigentlich mein Opa, der hat mich immer mitgenommen auf den Friedhof, der hatte da viele Gräber zu versorgen. Ich hatte Zeit, Eichhörnchen und Vögel zu füttern und einfach in die Baumwipfel zu gucken und war glücklich, das weiß ich. Ja. Und später dann, ich würde mal sagen, Grundschule war auch noch, war schon Tierärztin, aber insbesondere erinnere ich habe in der siebten Klasse dann Latein gewählt, weil ich ja Tierärztin werden wollte. Und dann hatten wir blöderweise in Biologie ein Ochsenauge zu sezieren. Und da habe ich gemerkt, ups, also völlig unvorbereitet konnte ich nicht. Ja, das Auge hat mich angeguckt und ich dachte, nee, das geht nicht. Wirklich, also ich habe echt damals schon, ganz ehrlich, schon begraben diesen Wunsch, weil ich dachte, ich kann sowas nicht. Und als Tierärztin war mir klar, ich muss das können. Ja, das war dann ein bisschen schade, ein bisschen früh, einfach die Flinte ins Korn geschmissen zu haben. Bereue ich auch heute tatsächlich. Aber das war dann leider schon, also Tierärztin war immer mal wieder dann, wo ich dachte, ach, vielleicht kriege ich ja die Kurve noch, aber ja, habe dann Ausbildung gemacht, auch ein bisschen meinen Eltern zuliebe, das gemacht, was die wollten, war damals eher angepasst und ja, für die war so klar, Bank oder Versicherung war so der Plan. Dann habe ich halt eine kaufmännische Ausbildung gemacht.
Und als Tierberuf kam damals für dich, sage ich mal, nur Tiermedizin in Frage oder hast du dich auch damals schon ein bisschen umgeschaut, was es noch für Möglichkeiten gäbe, vielleicht auch Tierpflege?
Tierpflege, ja, aber das war damals undenkbar für meine Eltern. Also das hätte ich nicht durchsetzen können. Genauso wenig wie ein Studium übrigens auch. Ja, die waren halt nicht besonders vermögend und haben gedacht, ja, das reicht, wenn ihre Tochter eine Ausbildung macht. Also ich bin halt die zweite Tochter, meine Schwester ist 10 Jahre älter und war ganz anders als ich. Die war halt eher so häuslich und hat so meinen Eltern entsprochen, sage ich jetzt mal. Und ich wollte halt schon immer was anderes. Aber das war nicht möglich. Also mir zumindest damals nicht möglich, mich da durchzusetzen. Aber heute ist es immer noch denkbar. Ich bin heute sogar angemeldet in der Jobbörse, wo immer mal wieder Tierpflege vorgestellt werde.
Ah,
Ist
okay.
zwar ein bisschen unrealistisch, jetzt mit 58 noch zu wechseln, aber ich bin da angemeldet und wer weiß, ja, vielleicht ändert sich es nochmal.
Magst du uns noch mal kurz mitnehmen in die Claudia, in die Welt von Claudia, die halt angefangen hat mit ihrem Bürojob sozusagen und dann so die Berufslaufbahn kam dann zwischendurch tatsächlich immer mal wieder ein Moment, wo du sagst, ach, eigentlich möchtest du eigentlich was ganz anderes machen oder war das dann im Laufe der Jahre okay für dich?
Nee, der Wunsch nach Veränderung war immer schon da. Ich erinnere sogar während der Ausbildungszeit schon. Und es hat dann Mitte der 90er, da war der damalige Fernsehsender auf dem Weg nach Berlin. Da habe ich gedacht, okay, jetzt muss ich noch mal was verändern. Habe aber damals mich für Psychologie interessiert und habe eine Heilpraktiker-Ausbildung gemacht, also für Psychotherapie. Habe eine gestalttherapeutische Ausbildung gemacht und bin dann eher auf diesem Feld noch mal weitergelaufen. Also habe jetzt heute auch zwei Standbeine. Bin geringfügig noch als Therapeutin tätig. Aber damals war die Tierwelt schon in meinem Hobby verortet. Das war nicht mehr denkbar. Ich dachte zumindest, dass es nicht mehr geht, aber das würde ich heute so nicht mehr unterschreiben. Also wenn ich es nochmal zu tun hätte, geht halt nicht, aber hätte ich viel früher nochmal die Kurve kriegen können. Also das ist, da war ich leider zu angewiesen oder zu abhängig von dem Wohlwollen meines Umfeldes, würde ich sagen. Ja. Da hätte es keine Unterstützung gegeben, weil das hieß einfach, ja, als Tierpfleger kannst du kein Geld verdienen. Dann hatte ich eine sehr ängstliche Mutter. War auch schwierig, sich da überhaupt durchzusetzen. Auch meine Reiselust war damals schon eine Herausforderung für meine Eltern. Also ich nehme es ihnen heute nicht mehr übel, aber es war damals schon anstrengend für mich, ja. Weil sie natürlich auch meine Schwester gewohnt waren, die sehr häuslich war und alles gemacht hat, was sie so wollten. Und ich war da halt anders, ja. Aber ich habe schon immer dann zumindest versucht, meine Tierliebe so zu leben, wie es ging. Also ich habe immer geguckt, kann ich Tieren helfen? Jedes Tier, was mir entgegenkam, beobachtet, fotografiert, gezeichnet. Also es hat nie aufgehört, aber halt immer nur als Hobby. Hatte dann auch mal einen Wellensittich, das war so das Größte der Gefühle meiner Eltern damals, als Kind. Mehr ging nicht.
Der
Aber auch
Klassiker,
der war
gell, wenn sie
natürlich,
dich.
genau, aber natürlich damals auch noch in Einzelhaltung, völlig art. Ungerecht, ja. Dann bin ich mal tatsächlich reiten gegangen. Das hatte ich auch noch meinem Opa zu verdanken, der das unterstützt hat. Also dann kam die Pferdeliebe dazu. Und seit ich sag jetzt mal, groß bin, in Anführungsstrichen, lebe ich das mehr. Wobei da natürlich meine Reiselust immer so ein bisschen reinfunkt. Also ich habe tatsächlich jetzt hier, wo ich wohne, 2500 Quadratmeter Garten. Hatte auch Hühner, Enten und Kaninchen, aber habe dann gemerkt, oh, das funktioniert hier nicht, weil der Fuchs halt regelmäßig kam. Gell? Und dann hat sich tatsächlich das nochmal gewandelt, so von der Liebe zu den Haustieren, wo ich so dachte, das ist halt meine Welt, die mir zugänglich ist, habe ich dann die Wildtiere entdeckt und habe einfach gemerkt, okay, die waren vorher da, dann hat der Fuchs hier sein Recht und darf auch kommen und habe die Hühner dann wieder abgegeben. Und dann fing das an mit den Wildtieren nochmal mehr, wo ich auch hier jetzt in meinem Umfeld, ich schütze halt Igel, also peppel die auch, beziehungsweise lasse sie überwintern, die Kleinen. Will mich jetzt noch ein bisschen schlau machen in Sachen Eichhörnchen und Wildvögel. Das ist so das, was ich hier in Deutschland machen kann. Ja, und dann natürlich die Auslandserfahrung, da kommen wir ja wahrscheinlich gleich noch dazu.
Ja, genau, das ist der perfekte Übergang eigentlich. Genau, wie kam es denn dazu, dass du als Freiwilligenhelferin ins Ausland gereist bist? Das war ja, glaube ich, dein erster Einsatz damals, oder?
Jein, ich hatte mal im Rahmen eines Familienurlaubs in Tansania schon mal einer Biologin geholfen beim Kot einsammeln und beobachten von einer Affenart, die sie damals da auf Tansania untersucht hat. Die hat auch eine Station in Kenia tatsächlich. Damals wollte ich eigentlich auch schon meine Kinder da mal hinschicken, bis ich gemerkt habe, das sind eigentlich meine inneren Kinder, die ich da hinschicken will. Also da fing es aber so zumindest an. Das war so vor 10 Jahren ungefähr. 8 bis 10 Jahre müsste es her sein, genau. Und dann ganz konkret wurde es, als ich gemerkt habe, oh, mein Bürojob, das ist echt so ein bisschen Durchhaltestrategie inzwischen. Wie schaffe ich das noch bis zum Ruhestand? Und hatte mir überlegt, ich könnte ja, wenn ich dann im Ruhestand bin, so war zunächst meine Idee, dann Freiwilligenarbeit im Ausland machen. Und habe dann angestrebt, möglichst früh auch in Rente gehen zu können. Da gibt es bei uns in der Firma Möglichkeiten durch Zeitkonten und so weiter. Und habe das aber immer auf meinen Ruhestand noch verschoben. Dachte, okay, wenn du dann in Ruhestand bist, dann machst du das. Dann habe ich irgendwann gemerkt, ach, das ist nicht gut, alles auf den Ruhestand zu verschieben. Das ist bestimmt nicht hilfreich. Und dann war vor 2 Jahren, kam eine Kollegin, eine Redakteurin auf mich zu und hat gesagt, du Claudia, da ist eine Frau bei uns in der Sendung eingeladen, die musst du dir mal angucken. Und das war die Michi Schreiber.
Ah, okay.
Die hatte damals ihr Buch, ihr erstes Buch Unbändig rausgegeben und war eingeladen als Gast bei uns in der Sendung. Hab ich mir natürlich angeguckt, fand sie super, habe natürlich gleich ihr Buch gekauft. Und dann kam ich auf die Idee zu sagen, okay, das kann ich ja jetzt schon machen. Wieso muss ich warten bis zum Ruhestand? Sie hatte das ja nach dem Abi gemacht für ein paar Wochen. Und dann dachte ich, okay, das machst du jetzt. 4 Wochen Urlaub, also meines Jahresurlaubs, 4 Wochen opfere ich, in Anführungsstrichen, ist kein Opfer, sondern ein Geschenk, für die Freiwilligenarbeit im Ausland. Das mache ich, bis ich dann in Rente gehe, um dann wahrscheinlich zu wissen, was ist mein Lieblingstier, was ist mein Lieblingsland. Und dann da geplant sind so 6 Monate im Jahr, also die Hälfte des Jahres zu verbringen. Ja, und das habe ich dann im Mai 23 tatsächlich begonnen. Also, das habe ich eigentlich Michi zu verdanken, wenn ich es recht bedenke. Zumindest, dass ich so früh anfange. Also, dass ich es mal mache, war mir klar. Aber das jetzt schon in meinem Berufsleben nebenher machen zu können, die Idee kam mir tatsächlich durch das Buch. Ja.
Sehr
Bin ich
schön.
ihr sehr dankbar heute.
Ja, dann hattest du die Motivation, okay, jetzt mache ich Freiwilligenarbeit im Ausland. Magst du uns ein bisschen was über das Projekt berichten, wie du es gefunden hast für dich?
Ja. Also gefunden habe ich es tatsächlich, das war ein längerer Weg. Ich habe bestimmt 20 verschiedene Stationen ausgesucht. Das war schon die engere Auswahl und dachte, irgendwie, also es ist ja so, wenn du dir sowas anguckst, dann klingt das erstmal toll. Ja, und wenn du dann ein bisschen mehr recherchierst, dann merkst du schon so Unterschiede, wo dann auch Fragezeichen kommen. Ist das seriös? Ist das nachhaltig? Ist es mehr als nur ein Streichelzoo, sage ich jetzt mal? Oder ist es vielleicht sogar noch eine Zuchtfarm? Das hatte auch Michi in ihrem ersten Buch beschrieben, was mich auch wirklich hat vorsichtig sein lassen bei der Auswahl. Und dann habe ich tatsächlich Bücher gelesen von Tula Tula. Es gibt drei. Dachte da aber immer noch nicht an eigenen Einsatz. Aber die haben mich einfach begeistert. Die berichten von der Elefantenherde, von der besonderen. Und dann habe ich mich da weiter informiert und da war klar, die nehmen auch Freiwillige. Und dann habe ich ganz spontan, das war echt ein Bauchgefühl. Ja, das hat mich, wie gesagt, regelrecht angezogen. Also ich habe das gar nicht bewusst entschieden. Das war ganz klar, ich mache das. Also da gab es kein Alternativprojekt mehr, sage ich jetzt mal. Obwohl manche meiner Freundinnen, die ich auch nach einem Kurs von Michi kennengelernt habe, mit denen ich im Austausch bin, für viele war es nicht denkbar, alleine zu reisen. Also die haben dann eher eine Gruppenreise bevorzugt. Kann ich auch verstehen. Für mich war das nichts, ja. Mir war klar, ich will das jetzt mal auf eigene Faust machen, um genau dahin. Ja, und dann habe ich mich dazu entschieden und es war die beste Entscheidung, glaube ich, die ich hatte.
Und du hast dich dann direkt mit der Station in Verbindung gesetzt. Es war jetzt keine Agentur dahinter, oder?
Nein, keine Agentur, aber was es wirklich leicht gemacht hat, es gibt einen deutschen Reiseveranstalter, der das, also ein deutsch-afrikanischer Reiseveranstalter in der Pfalz, der das in die Hand nimmt für Tula Tula. Und insofern war das für mich sehr einfach zu buchen. Also das war, und es war auch klar, ich bleibe da nicht allein. Also da gibt es Platz für maximal 8 Freiwillige pro Monat. Es war einfach nur die Reise dahin und das ist kein Problem gewesen. Und es war auch noch ein Punkt, dass es ein malariafreies Gebiet war, weil ich wollte nicht so viele Impfungen in Kauf nehmen. Das hat es mir auch nochmal leichter gemacht. Ja, und dann musste ich nur den Flug organisieren. Transfer hatte ich auch über Tula Tula bekommen. Und dann war das echt kein Akt. Also kann ich jedem, auch wenn er ein bisschen Angst hat, empfehlen. Ist machbar, auf jeden Fall.
Tula Tula, so
Muss
heißt
man so
das
wissen sehen.
Projekt. Tula Tula, das ist das Projekt, so nennt sich die Station.
Genau, das ist das Gebiet, das Reservat praktisch.
Ah
Das
ja.
war ursprünglich mal tatsächlich ein Jagdrevier, wurde dann 1998 übernommen von einem damaligen Mann, der eine französische Frau jetzt hat. Der ist leider inzwischen verstorben. Und der hat es sich zum Ziel gemacht, dass kein Tier mehr dort geschossen wird, sondern dass es ein Reservat wird. Es ist also ein privates Reservat. Es ist ein wunderbar Also es ist einfach ein wunderbares Miteinander, auch mit den Einheimischen. Also die haben nur Einheimische dort als Angestellte, nehmen halt das Ort, was nebendran liegt, das ist Empangeni, nehmen die einfach mit in ihre Arbeit. Also ehemalige Wilderer sind heute, ja, Wildhüter praktisch. Ja, die haben das unheimlich schön gemacht, haben das Dorf mit einbezogen. Und ich glaube, auch nur so funktioniert das. Ja, das ist einfach nicht so ein, wie so eine kleine Insel ist und alles drumherum ist egal, sondern es ist echt ein Miteinander von Mensch und Tier. Und das gefällt mir so besonders gut.
Ja.
Ja, und es hat mir so gut gefallen, dass ich innerhalb von einem Jahr zweimal da war. Also es hat mich echt überzeugt.
Stimmt, du warst jetzt sogar das zweite Mal schon da, ja.
Genau, nach
Und
7 Monaten war ich dann nochmal da.
das ist in Südafrika, oder? Wenn ich mich richtig erinnere.
Das ist in Südafrika, so 2, 2,5 Stunden ins Landesinnere von Durban aus, also Flughafen ist Durban. Und ist, wie gesagt, ein privates Reservat mit der Besonderheit, und das ist das, was Tula Tula wirklich einzigartig macht, einer besonderen Elefantenherde von 28 Tieren, mittlerweile sind sogar 32, entstanden aus einer Herde von 7, die damals abgeschossen werden sollten und die der Besitzer damals aufgekauft hat. Das war eine sehr problematische Elefantenherde. Wie gesagt, diese 3 Bücher, die es gibt, die erzählen davon. Und die haben sich vermehrt, haben nochmal Bullen dazugenommen und jetzt sind es 28 Tiere, die da in der friedlichen Koexistenz mit den Menschen leben. Sind wilde Elefanten, also dürfen nicht angefasst werden, sind wirklich wild, aber dadurch, dass ihnen in diesem Gebiet kein Schaden mehr passiert ist, also sie waren echt traumatisiert auch. Da wurde die Leitkuh vor ihren Augen abgeschossen, bevor sie da in das Reservat kam. Hat lange gedauert, aber der Besitzer damals hat es mit viel, viel Liebe und Geduld hingekriegt, dass die wieder Vertrauen gefasst haben. Und das merkt man den Tieren an. Also sie kommen einem sehr nah. Wie gesagt, es ist ein respektvolles Miteinander. Die kriegen immer den Raum, den sie wollen. Es ist nicht ein, ja, wie ich es schon bei Safaris auch erlebt habe, so ein drauf hinstürmen, da sind jetzt die Elefanten alle hin, sondern das ist wirklich ein sehr tierfreundliches und auch, ja, wie soll ich sagen, nachhaltiges Projekt, ja, weil es wirklich nicht drauf ankommt, da jetzt die Leute zu bespaßen, in erster Linie, klar, schon auch. Ja, die Touristen sind natürlich wichtig, um das alles auch zu finanzieren, ist keine Frage. Aber der Schutz der Tiere steht echt an erster Stelle. Und
Ja,
das ist
richtig
halt so
schön.
schwierig von der Ferne zu beurteilen, wenn ich ein Projekt aussuche, finde ich. Gell? Ist das wirklich was Nachhaltiges, wo die Tiere im Vordergrund stehen, oder ist es was, ich sag jetzt mal, was eher für den Mensch ist?
Ja, das stimmt. Aber dann hat ja dein Bauchgefühl richtig gelegen, als du dann gesagt
Genau.
hast, da fliege ich jetzt hin und das mache ich jetzt.
Genau. Das Besondere vielleicht noch zu dem Projekt selbst, also das ist ein Rehab-Center, also ein Rehabilitationscenter, wo es darum geht, Tiere, die in Not geraten sind, zu pflegen, wieder auszuwildern. Das ist damals entstanden in der Zusammenarbeit mit den 4 Pfoten, also auf
Ah ja.
internationaler Ebene. Und das ist innerhalb der Akademie. Also das im Prinzip teilt sich das auf in die Akademie und in das Rehab-Center. In dem Rehab-Center geht es um die Tiere, um die Auswilderung insbesondere. Und die Akademie kann man so sehen, ist im Prinzip, ja, wie soll ich sagen, man lernt sehr viel, aber erfahrungsorientiert. Also Beispiel Tracking oder die Elefanten werden beobachtet, es werden Zählungen gemacht. Man ist auch mal dabei bei Untersuchungen. Es mussten, als ich da war im Mai, waren die Wasserbüffel, musste Blut abgenommen werden, um die Maul- und Klauenseuche zu überprüfen. Dann wurden mal Pferde, nicht Pferde, Zebras verlegt in ein anderes Reservat, die gefangen werden mussten. Das ist ja wegen Ungleichgewichten in der Population halt. Da hat man gesehen, die haben halt keine Löwen, deshalb muss man so ein bisschen also muss der Mensch ein bisschen mit drauf gucken, dass die Population nicht zu groß werden. Ja, und insofern ist das wirklich so ein Lernen am, wie soll ich sagen, eigentlich im Tun. Also man kann sagen, es ist so eine Art Ranger-Assistent in der Zeit. Also man lernt eigentlich alle Aufgaben des Rangers auf der einen Seite und im Rehab-Center halt das, was halt für die Pflege erforderlich ist und für die Wiederausbildung. Und das finde ich so schön, weil ich habe unheimlich viel gelernt, auch am Anfang, auch über Schlangen, also ein bisschen Theorie natürlich auch. Die Schlangen haben wir Gott sei Dank nicht so oft gesehen. Aber es ist zum eigenen Schutz auch für weitere Einsätze vielleicht hat es mir schon viel gebracht. Ein bisschen Tracking, sowohl in Theorie als auch in Praxis. Elefanten natürlich beobachtet und geguckt, ob es denen gut geht. Man lernt die Elefanten auch kennen. Also tatsächlich 28 beziehungsweise 32 Tiere kann man irgendwann unterscheiden. Man glaubt es kaum. Aber das ist dann die Falte im Ohr oder das Loch im Ohr oder der kürzere Rüssel oder was auch immer. Und das macht diese Herde halt auch wirklich zu was Besonderem für mich. Also das sind nicht irgendwelche Elefanten. Das sind dann, ja, die Elefanten halt.
Hattest du
Und
einen
das ist schon.
Lieblingselefanten?
Ja, also eine, beziehungsweise letztendlich waren es drei. Nana, das ist die älteste, die ist so alt wie ich tatsächlich. Also wird 60. Das ist auch die Leitkuh, die es dann wurde, nachdem ja die andere erschossen war. Die hat aber jetzt abgegeben an die Tochter von der anderen Leitkuh, die inzwischen dran war, aber hat immer noch, das ist eigentlich so eine weise alte Frau für mich. Das ist eigentlich, sie ist immer noch die Matriarchin, obwohl sie nicht mehr die erste Geige spielt. Das hat mich auch so fasziniert, dass die einfach merken, wann ihre Zeit vorbei ist. Sie ist jetzt auf einem Auge blind. Und ihre Tochter ersetzt das Auge, die ist immer an ihrer Seite. Also
Ach, wie schön.
faszinierend fand ich, ja. Und sie hat tatsächlich jetzt das Zepter abgegeben, aber ist immer noch mein Gefühl in den Augen der aller Elefanten eigentlich immer noch so ein bisschen so eine Leitfigur. Also auch das soziale Miteinander, was wir beobachten konnten, das ist so faszinierend, ja, wie die füreinander sorgen, wie die Grenzen setzen, wie die, ach ja, ist einfach traumhaft. Und das ist natürlich schön, wenn das, ich bin da jetzt insgesamt, ja, 7 Wochen war ich jetzt insgesamt da, dann kennt man schon auch so. Oder E.T., das ist so ein Draufgänger, ja. Also von A Far Terrible, das ist tatsächlich so ein sehr auffällige kleine Kuh, die aber eigentlich auch nur so tut, als ob. Ja, die kommt dann angebraust mit aufgestellten Ohren und du denkst gleich, rammst du den Jeep und dann dreht sie vorher ab. Marschiert dann an dir vorbei. Also das ist einfach so diese Charaktereigenschaften dieser einzelnen Tiere. Das hat mich besonders fasziniert. Ja, ja und
Klingt
dann noch ein
richtig
Bulle
schön.
Gobisa mit einem ganz langen Stoßzahn. Der wurde später noch geholt zur Herde. Der wurde mal als Reitelefant missbraucht. Hat aber auch das Vertrauen zu den Menschen wiedergefunden. Von der Akademie her macht das ein sehr engagierter Ranger, noch ein sehr junger Ranger. Der so das richtige Maß hat, finde ich, von vermitteln, aber auch selbst erleben lassen. Gerade vielleicht auch für welche, die ja so eine Ranger-Ausbildung vielleicht mal machen wollen, ja, gibt es ja auch die
Ja.
Möglichkeit, da mal reinzuschnuppern und zu gucken, ist das was für mich? Ja, also da würde ich sagen, ist ein guter Einstieg für die Freiwilligenarbeit.
Gab es
Ist
direkt.
halt kein Hands-on-Projekt, ja, das ist halt das, was viele Menschen doch wollen, näher am Tier zu sein, das wird weitestgehend vermieden. Also es kommt vor im Rehab-Center natürlich bei ganz kleinen Tieren, aber wirklich nur das Nötigste. Was mir
Ja.
persönlich aber gefällt, ja.
Auf jeden Fall. Das ist ja auch meistens bei Artenschutzprojekten so, ne, dass es dann wirklich keine Hands-on-Projekte sind, weil man eigentlich als Mensch weit weg vom Tier sein sollte. Ne?
Genau.
Ja.
Kommt natürlich auf die Tierart an, gell? Aber ja, ich finde es generell gut.
Ja. Gab es gewisse Voraussetzungen, die die Station gefordert hat von den freiwilligen Helfern, oder kann im Grunde jeder dort helfen?
Nee, ich würde sagen, jeder kann hin. Also eine gewisse Fitness sollte man mitbringen, aber ich war noch nicht mal die Älteste, da war noch eine Frau, ich glaube, die war an die 70, aber hat auch funktioniert. Also klar, nicht so super ängstlich sollte man nicht sein, weil das die Tiere natürlich schon merken, gell? Aber gut. Ich hatte zwei Amerikanerinnen, die immer so laut geschrien haben dann. Das war nicht so förderlich, aber sie haben sich irgendwann dann auch beruhigt. Nee, so Voraussetzungen glaube ich nicht. Tierliebe natürlich, ja. Und selbstverständlich keine, wie soll ich sagen, keine Vorbehalte gegen Menschen anderer Hautfarbe. Ja. Gibt's leider. Ich habe jetzt nicht von dem Projekt, aber von anderen gehört, dass es das tatsächlich immer noch gibt. Aber dann frage ich mich, wer reist dann nach Afrika und warum? Ja. Ja. Also das Gratis, das Miteinander wirklich von, also auch die Köche dort, die Gärtner, das ist alles so herzlich, dass man echt sagen kann, das ist wie so eine, ja, für mich so eine Art Zweitfamilie schon geworden, obwohl ich erst zweimal da war.
Ja, so ging es mir tatsächlich auch damals in Costa Rica. Das war echt so ganz
Ja.
familiär und ja, es war wie so
Ja.
eine kleine Familie dort. Ne? Man hat zusammen gegessen, zusammen gekocht
Ja.
und Ja,
Ja,
das stimmt.
genau.
Man ist ja auch wirklich auf engstem Raum da zusammen und verbringt den ganzen Tag mit diesen Menschen. Dann steht wirklich
Ja,
ganz schnell so
genau.
ein Gefühl. Ja.
Ja, also zur Unterbringung vielleicht noch, man ist in einfachen Zelten untergebracht, also Doppelzelte, aber jeder hat seinen Schlafabteil, aber mit Pritsche drin, mit einem kleinen, mit einer Kleiderstange, mit einem kleinen Nachttisch, also da kann man gut leben. Auch mit Reißverschluss, man ist echt sicher, also da kann keiner rein. Und ansonsten, sanitäre Anlagen sind auch völlig okay, Gemeinschaftsanlagen natürlich. Und eine Köchin, die super kocht. Und ja, eigentlich zum Wohlfühlen.
Also ihr musstet da gar nicht selbst kochen, sondern ihr wurde dann bekocht.
Nee, wir haben tatsächlich bekocht, ja.
Wow.
Das hat schon auch gewisse Vorteile gehabt, muss ich sagen, weil wir schon auch, also der Tag, vielleicht mal zum Tagesablauf so grob,
Gerne, ja.
morgens früh aufstehen, so um 6 Uhr in der Regel. Je nachdem, Rehab Center sauber machen, was da war. Wenn mal nichts war, haben wir auch mal länger schlafen dürfen. Frühstück gab es um 8. Vormittags haben wir dann meistens die harte Arbeit gemacht, also hart im Sinne von körperlich anstrengend, weil es einfach sehr heiß wurde dann auch mittags. Also dann teilweise in der Akademie was gemacht, was noch verschönert werden sollte. Dann haben wir invasive Pflanzen entfernt, im Bereich um die Akademie halt auch. Dann tatsächlich auch mal Straßenausbesserungsarbeiten, wenn so, wenn die in die, also da gibt es immer so Wege, die durch den Fluss laufen, gell? Und wenn die zu ausgeschwemmt sind, muss da mal ein bisschen nachgeschüttet werden. Was haben wir noch gemacht? Ach, ich weiß es gar nicht mehr, alles war so viel. Wir sind auch bei größeren Einsätzen mal dabei gewesen, tatsächlich bei diesem Wasserbüffeleinsatz, wo wir mit unterstützt haben als Akademie. Dann natürlich Zaunkontrollen. Das ganze Reservat ist eingezäunt. Auch da immer wieder zu gucken, gibt es Schlupflöcher oder wilderer Fallen. Das ist natürlich auch, also mit der wilderer Einheit, die haben da eine wirklich 24-Stunden-Einheit für die Nashörner insbesondere. Die werden auch enttarnt. Da war ich jetzt persönlich nicht dabei, aber auch das kann mal sein, dass man bei der Enttarnung dabei ist. Die war jetzt im März, das letzte Mal, 24, habe ich gesehen. Da braucht es natürlich viele Menschen, ist klar, gell? Das ist auch insgesamt das, also Elefanten- und Nashornschutz, vielleicht nochmal was zu den Kosten auch, was es kostet um die $100 pro Tag, der Aufenthalt dort,
Ah,
ist
wow,
relativ
okay.
viel, ja, ist viel, aber es hängt damit zusammen, dass der Elefanten- und Nashornschutz halt so teuer ist, gell? Also diese 100 gehen wirklich eins zu eins in den Fonds, in den Conservation Fonds, weil die alles aus dem Helikopter machen müssen. Also die gesamten Betäubungen gehen aus dem Heli. Die wollen halt nicht, dass die Tiere Angst haben von den Ranger-Fahrzeugen. Das ist natürlich auch sinnvoll, wenn dann die Besucher mit ihren Autos kommen, dass sie die nicht angehen, sondern dass die Gefahr eigentlich aus dem Heli kommt. Aber so eine Helistunde ist ziemlich teuer. Dann die Tierarztkosten natürlich und auch die Enttarnung und all das. Das ist schon eher, jetzt, ich sag mal, im Vergleich zu Papageien, gell? Wenn du die schützt, dann brauchst du nicht so viel Geld,
Stimmt,
um
ja.
die zu schützen. Und davon
Ja.
hängt es leider oft ab. Ja.
Ja.
Aber ich weiß dann ganz sicher, das geht eins zu eins in den Fonds. Das ist dann halt wirklich auch für Wald, für Gebietserweiterungen. Die mussten nämlich tatsächlich jetzt verhüten die ganze Zeit, die Elefanten. Die durften sich nicht mehr vermehren, weil das Gebiet nicht gereicht hat. Dann für Tierarztkosten wird das Geld genommen und für all das, was für die Tiere halt erforderlich ist. Also das Geld ist gut investiert. Ich sehe es als Spende.
Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist auch gut, dann als Freiwilligenhelfer einfach zu wissen, auch die Gewissheit zu haben, ne, dass man, dass das Geld wirklich
Ja.
auch in das Projekt fließt, in den Schutz der Tiere.
Genau.
Man ist ja wirklich auch
Das
vor
hat mein
Ort und kann
Umwelt,
es sehen.
mein Umfeld gar nicht verstanden, dass ich da arbeite und noch Geld bezahlen will. Also das war so das Schwierigste, was vermittelbar war, als ich hier gesagt habe, ich gehe da jetzt hin. Aber es ist wichtig zu wissen, das ist einfach anders nicht möglich. Nur die Arbeit, das reicht leider nicht, gell? Also es hilft denen natürlich schon auch, aber sie brauchen schon auch unser Geld.
Ja.
Ja.
Wann hattet ihr Feierabend?
Ja, der Mittag, der war besonders schön. Wir haben dann eine Mittagspause gehabt und nach der Mittagspause ging es dann raus ins Feld, tatsächlich jeden Tag mit dem Ranger
Ah
zusammen
ja.
und mit dem Jeep. Und da waren wir meistens so 3 bis 4 Stunden draußen im Feld, haben dann, wie gesagt, Tierzählungen gemacht, Tierbeobachtungen gemacht, also so die leichte Arbeit, die man auch bei großer Hitze noch machen kann. Haben auch mal Feuerholz noch gesammelt für ein Lagerfeuer abends oder so, das schon. Aber in der Regel haben wir da mehr beobachtet und gezählt und nach dem Wohl der Tiere geschaut und hatten dann Feierabend. Wir sind dann heimgekommen, so um 6, also von der Fahrt, gell, 3 bis 6 meistens. Dann haben wir wieder gegessen und dann sind wir in der Regel sehr früh ins Bett, weil wir sehr müde waren.
Ja, das glaube ich.
Das, ich glaube, nach 9 Uhr war ich nie im Bett. So ungefähr, ja. Das ist schon auch anstrengend. Also es ist auf eine schöne Art anstrengend. Ich habe es nie als zu viel erlebt. Und wie gesagt, ich bin jetzt nicht mehr die Jüngste. Also es ist auf jeden Fall gut machbar, wenn du normal. Ich bin noch nicht mal gesund. Ich habe Diabetes. Also insofern auch mit Einschränkungen noch möglich.
Ja.
Ja.
Ja, man merkt es richtig, wenn man den ganzen Tag draußen ist und dann wirklich so körperlich was tut. Ich glaube, wenn man es gewohnt ist, halt den ganzen Tag auf dem Bürostuhl zu sitzen.
Genau. Ja, ich hatte auch ordentlich Muskelkater, muss ich echt sagen. Also wir haben auch Zäune gebaut für das Rehab-Center, neue Gehege gebaut. Das war schon und auch ein wildes Grundstück neu praktisch erschlossen. Das war richtig harte Arbeit mit der Machete und mit Säge und was weiß ich. Also das ist schon nicht ohne. Also meine Oberarme wurden ein bisschen kräftiger danach, ja.
Das ist doch ein schöner Nebeneffekt, oder?
Ja, andere gehen ins Sportstudio, gell?
Ja, das stimmt. Hast du dich direkt wohlgefühlt, als du angekommen bist, oder hast du ein bisschen gebraucht, dass du sagst, okay, ich muss jetzt hier erstmal ankommen, habe mich nicht direkt wohlgefühlt, oder wie war das für dich, als du damals angekommen
Ja, ich
bist?
bin mitten in der Nacht angekommen, alle anderen waren schon da. Es war ein bisschen witzig, weil die hatten Essen für mich aufgehoben auf dem Teller, den habe ich dann im Jeep versucht zu balancieren.
Ach, wie
Das
süß.
weiß ich noch, das war total witzig. Und nee, ich habe mich sofort wohlgefühlt. Es waren zwar keine Deutschsprechenden da, hauptsächlich Kanadier und Amerikanerinnen. Später kam noch eine Deutsche für eine kürzere Zeit, aber mein Schulenglisch ist jetzt nicht besonders gut. Ich bin trotzdem klargekommen. Ja, und habe mich sofort wohlgefühlt. Und nee, im Gegenteil. Also wollte eigentlich gar nicht mehr weg, eher so. Ja. Nee, Anpassungsschwierigkeiten gab es nicht. Gar nicht. Als ob ich da schon gewesen wäre. Es war ganz komisch, ja.
Und die 4 Wochen vergingen wahrscheinlich dann wie ein Flug für dich, oder?
Die vergingen wie im Flug. Ich habe tatsächlich 3 Wochen gemacht. Also üblich sind 21 Tage vom 1. bis zum 21. eines jeden Monats und ich habe noch eine Woche Urlaub dran gehangen dann.
Ah
Es
ja.
gibt auch die Möglichkeit in dem Reservat, da gibt es noch ein Tented Camp, also ein Zeltcamp. Das habe ich dann gewählt für noch eine Woche Urlaub. Das war auch gut. Gab sogar 2 Fahrten pro Tag dann. Kann man machen. Also ist natürlich ein bisschen teurer dann nochmal die eine Woche, aber ich habe es mir gegönnt.
Also ist
Genau.
Mindestaufenthalt bei den 3 Wochen für einen
Ja,
Freiwilligeneinsatz.
es gibt schon mal Ausnahmen, aber das wollen sie nicht so gern. Also wir hatten, wie gesagt, eine Deutsche, die nochmal kam, die war dann nur 2 Wochen da, aber ich würde es keinem empfehlen, weil es macht einen Unterschied, ob du dann einfach zwischendurch reinkommst und einfach vom Gruppengefüge her, gell? Also 1. bis 21. ist üblich, würde ich schon empfehlen, wenn es jemand einrichten kann. Wenn es gar nicht geht, kann man reden mit denen, aber sie machen es nicht so gerne. Ja, weil das ja dann einfach leer steht, das Zelt für die restliche Zeit, gell? Und acht sind auch nicht so viel. Das sind 4 Doppelzelte, also wirklich mehr als 8 Personen können da nicht unterkommen. Und die braucht es schon auch für die Arbeit, ja. Haben auch einheimische Bäume geschützt, haben da wirklich auch harte Arbeit gemacht. Und wenn du da ein paar Leute bist, dann geht schon eher was von der Hand, als wenn du da nur zu zweit bist.
Ja, auf jeden Fall. Viele Hände, schnelles Ende, wie es so schön heißt, gell?
Genau.
Ja.
Ja.
Wie war das dann für dich, als der letzte Tag kam und die Rückreise nach Deutschland wieder anstand?
Oh ja, der letzte Tag. Da bin ich tatsächlich vormittags nochmal ins Feld gefahren mit einem Ranger. Und sie haben sich nochmal gezeigt. Ist ja nicht garantiert, dass man sie findet, aber sie haben sich gezeigt und ich habe nur Rotz und Wasser geheult. Also ich war so todtraurig. Und sie haben es auch gemerkt. Also das hast du gemerkt. Die merken das, wie es dir geht, ja. Und das hat es noch schlimmer gemacht. Also ich habe gar nicht mehr aufgehört. Der Ranger war sehr verständnisvoll. Und dann bin ich, natürlich musste ich dann irgendwann weg und war zu Hause und dachte, was will ich hier eigentlich, gell? Also ich hatte schon arge Anpassungsschwierigkeiten. Wenn du danach fragst, hast du dich schnell eingelebt? Dort ja, hier nicht mehr. Also ich habe mich natürlich schon auf meine Lieben gefreut. Ich habe ja hier auch meine Tiere, sag ich jetzt mal. Und meine lieben Menschen auch. Ich habe mich schon gefreut auf die, aber so gerade im Berufsleben hatte ich arge Anpassungsschwierigkeiten. Das war wie so ein Kulturschock. Also mir schien die Arbeit, ja, nicht sinnvoll, die ich da täglich mache, gell? Ja, und dann hatte ich auch gesagt, ich komme wieder im Ende Mai und dann 7 Monate später war ich ja wieder da.
So schnell kann es
Genau.
gehen.
Ja. Ja, und ehrlich gesagt, es wird nicht besser, wenn man so Erfahrungen macht. Man hadert eh schon vielleicht mit dem, was man zu tun hat. Also es ist kein schlechter Job, aber es ist einfach nicht so sinnerfüllend wie das, was ich da gemacht habe.
Ja.
Und es wird nicht besser, wenn man so gute Erfahrungen macht, ja.
Auf jeden Fall.
Deshalb,
Ja.
ja.
Jetzt hast du ja gesagt, dass du kurz vor der Rente stehst, also hast ja nicht mehr lange. Hast du schon Pläne geschmiedet oder was sind jetzt so deine kurzfristigen Pläne, vielleicht noch in diesem Jahr?
Ja, kurzfristig, also jetzt ganz kurzfristig bin ich tatsächlich mal auf anderen Wegen. Franz von Assisi, das war ein Heiliger im Mittelalter, der hat mit den Tieren geredet und in Armut gelebt. Da gehe ich jetzt mal nach Umbrien für eine Woche. Aber mein nächstes großes Projekt, da hast du mich ja gelockt, ist tatsächlich Costa Rica im Oktober, den gesamten Oktober dieses Jahr bei den Soldaten Arras. Und da freue ich mich tierisch drauf. Genau.
Ja, richtig
Das
schön.
ist mal kurzfristig oder mittelfristig. Gell? Nächstes Jahr habe ich noch keinen Plan. Da werde ich mal gucken, wie mir Costa Rica gefällt. Vielleicht ist es dann noch mal Costa Rica in einem anderen Reservat. Mal gucken. Gibt ja noch mehr
Auf
dort.
jeden Fall, ja.
Und spätestens 25 will ich eigentlich wieder nach Tula Tula. Erstens werde ich da 60. So zum 60. dachte ich, könnte man mal wieder hin.
Ja.
Und die warten auch schon auf mich tatsächlich. Ich habe schon meine Kontakte auch dort. Die Köchin sagt immer, du bist meine deutsche Mama. Das hat irgendwie, es zieht mich einfach hin und ich will natürlich gucken und das ist im Moment mein Plan. Wenn ich dann in Ruhestand bin, würde ich ja gerne dort leben, 6 Monate im Jahr. Ja, und bin jetzt schon auf der Suche. Also es gibt schon ein paar, die für mich mitgucken nach einer kleinen Hütte. Ist auch nicht so teuer, ist tatsächlich finanzierbar. Also man kann so rechnen, um die 300 € pro Monat für eine Unterkunft. Und das ist, würde ich hinkriegen, weil ich hier auch sehr günstig lebe. Brauche auch nicht so viel, also außer Tiere und ein Dach über dem Kopf, bin ich nicht sehr anspruchsvoll. Also so was Klamotten, Schuhe, Taschen angeht, brauche ich nichts. Das geht dann alles, in diesen Topf. Ja. Ja, und da will ich einfach mal, ich will mich nicht ganz festlegen, weil ich ja einfach gesagt habe, ich will bis zur Freistellung möglichst viele Tiere und Länder kennenlernen. Aber ich vermute, ich habe mich schon so verliebt, dass ich kaum wieder wegkomme davon. Ich versuche offen zu bleiben, also, aber ich vermute, dass ich in Tula Tula lande oder in der Nähe von Tula Tula. Ich habe da ehrlich gesagt schon eine Hütte im Blick, so auf dem Hügel mit Blick auf die Elefanten. Das
Ach,
wäre
wie
es.
schön.
Ja.
Richtig
Und
schön.
man kann ja mal träumen, gell? Manchmal hilft es ja.
Ja,
Insofern.
man sollte nie aufhören zu träumen.
Genau. Aber wie gesagt, ich bin auch offen für was anderes noch. Kann halt nicht alles machen, tatsächlich aufgrund meiner Erkrankungen, aber einen Kühlschrank braucht es in der Nähe. Und insofern fallen so ein paar Projekte tatsächlich weg, ja, wo so gar nichts ist. Aber ich gucke dann eher auf das, was geht, als auf das, was nicht geht. Und das hilft.
Ja,
Genau.
ja,
Ja.
ja, sehr schön. Es klingt auf jeden Fall nach super spannenden Plänen, kurzfristig
Ja.
und langfristig auch. Ja, richtig schön. Ja, dann kommen wir auch so langsam schon zum Abschluss. Ja, was würdest du denn jemandem raten, vielleicht der jetzt irgendwie so gerade so mitten im Berufsleben steht, so vielleicht Mitte 40 ist und irgendwie noch ein paar Jährchen vor sich hat und merkt, ach, jetzt irgendwie bin hier im Bürojob gefühlt gefangen, wollte auch schon immer was mit Tieren machen oder spürt gerade so ein bisschen Drang nach Veränderung. Hast du da irgendeinen Ratschlag, was du dieser Person raten könntest?
Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, nicht aufhören zu suchen. Und auch, also man kann ja Freiwilligenarbeit machen, man kann als Praktikantin mal reinschnuppern, man kann so viel ausprobieren, um einfach so lang zu gucken, bis ich was finde. Und ich würde mich auch echt nicht abhängig machen von dem, was andere denken. Das habe ich auch wirklich, ja, aus meiner Erfahrung halt auch einfach heraus, gell? Dass ich einfach viel zu lange das gemacht habe, wo ich dachte, ja, es passt irgendwie den anderen in Kram. Und das würde ich jetzt, ehrlich gesagt, wenn ich jetzt, ja, ich weiß nicht, aber ich würde jederzeit sagen, es ist nochmal wert zu gucken, neu zu gucken. Und wenn es dann vielleicht kein Beruf mehr wird, aber zumindest in der Freizeit dann möglichst das zu machen. Ich mache es ja auch nebenher jetzt, gell? Und es ist trotzdem erfüllend. Also es ist nicht so, dass es weniger ist, nur weil es jetzt nur eine begrenzte Zeit ist. Aber wenn jemand jünger ist, also ich habe so zwei, drei junge Frauen im Blick, die sind so Mitte 30, Mitte, Ende 30, die auch in einem Bürojob sind, wo sie sagen, es ist nicht so meins, da würde ich sagen, auf jeden Fall nochmal neu gucken. Ja, weil, ja, es ist so, ja, einfach wertvolle Zeit, die dann für Sachen draufgehen, die man eigentlich nicht wirklich gut findet oder nicht so sinnvoll findet.
Ja.
Ja, das ist so, wirklich sich nicht aus, also nicht abhängig machen von der Meinung anderer, das würde ich mal sagen. Und auch nie zu sagen, es ist zu spät, es ist, ich bin zu alt oder zu, was weiß ich was, zu krank. Ja, ich habe auch, wie gesagt, einige Erkrankungen. Lass mich nicht abhalten davon. Das würde ich
Sehr
auf jeden
cool.
Fall empfehlen.
Danke
Ja.
dir.
Ja.
Ja. Gibt es noch irgendwas, was wir nicht angesprochen haben, aber was dir vielleicht gerade noch auf dem Herzen liegt und du loswerden möchtest?
Ja, das ist das, was ich jetzt zum Schluss gesagt habe. Nicht aufgeben, ja, nie zu denken, es ist zu früh, zu spät, was auch immer, zu. Ja, und einen Beruf zu haben heißt nicht, ich bin das und das, sondern ich habe diesen Beruf und kann es auch ändern, es liegt an mir. Das würde ich auf jeden Fall jedem sagen. Und ja, seinem Herzen folgen. Es hört sich platt an, aber genau das ist
Ja,
es.
das stimmt.
Machst du ja auch.
Genau. Vielen Dank, Claudia, dass du da warst und uns über
Ja, gerne.
Geschichten von Afrika erzählt hast. Und ich bin ganz gespannt, was
Ja.
noch kommen wird von dir.
Ja. Wenn jemand Fragen hat zu Tula Tula, kann er sich gerne auch an mich wenden. Also ich bin da gerne bereit, auch nochmal detaillierter zu erzählen. Wenn jemand sagt, das wäre es jetzt mal für einen Anfang,
Ja, auf jeden
kannst du mich
Fall.
gerne verlinken.